Jerusalem erobert haben, das alles ist gelaufen und man hat es zur Kenntnis genommen. Es ist jetzt einfach so. Ein Volk löst das andere ab. Nach den Babyloniern sind die Griechen gekommen, mit dem Alexander dem Großen. Und schlussendlich sind die Römer gekommen. Das Römische Reich hat das ganze Mittelmeer umfasst. Das alles war römisches Reich. Also was jetzt abläuft in Russland, das war da noch ein kleiner Teil. Oder dann schlussendlich der islamische Eroberungsfeldzug, wo Christen vertrieben worden sind aus den Stammlanden, aus der Türkei, wo ursprünglich viele christliche Gemeinden waren. Sie sind vordrungen, wenn sie gut achten, nicht nur bei Spanien, sondern hat auch einen Krieg in Frankreich, wo sie dann zurückgeschlagen worden sind. Sie haben sich schlussendlich aus Spanien müssen zurückziehen. Es hat einen heiklen Kampf gegeben vor Wien, wo man hat wollen, den Westen auch noch erobern. Also das alles ist nichts Neues unter der Sonne. Also, probieren wir es mal. Wo ich mir dann überlegt habe, ja, was gibt es denn für Vers, wo so ein Krieg, wie man jetzt erleben in der Ukraine, maßregelt. Jesus zum Beispiel sagt in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Und dann sagt er, bei euch aber soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Ich bin bestürzt, dass die russisch-orthodoxe Kirche so vorbehaltlos hinter Putin steht. Die eigentlich die Bibel ernst nehmen sollten. Und müssten sagen, nein, so nicht, Putin. Die gehen voll mit dem und geben dem Rückendeckung. Oder mir ist noch ein anderer Vers in Sinn gekommen. Johannes 8, Vers 44. Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder, wollte mit der Wahrheit nichts zu tun haben und war ihr schlimmster Feind. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge. Was jetzt hier abläuft, in Russland zum Beispiel darf man nicht einmal gegen den Putin sein. Man darf nicht einmal das Wort Krieg erwähnen. Sonst wandert man ins Gefängnis. Ein grosses Lügengebilde. Da haben wir überlegt, nein, das ist zu negativ. Ich möchte von der Ukraine lieber ein bisschen näher nach Schlatter kommen. Und einen Vers mitbringen, wo ich entdeckt habe, ein Geheimnis, das ich entdeckt habe, wo mich unheimlich bewegt, seit ich es entdeckt habe. Franzi hat bereits den Vers vorgelesen und ich möchte darüber predigen. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Wir haben gestern zu Abend in unserem Town Village in Winterthur spontan Gebet für Ukraine. Einfach einer hat eingeladen über das WhatsApp und sind doch immerhin 10 Leute gekommen, wo wir intensiv für die Ukraine betet haben, für die Situation. Die Frage ist, lange das? Lässt denn Gott auf so ein Gebet? Oder ist es einfach in Wind hineingeredet? Also, es ist eine gewaltige Verheißung. Wenn zwei unter euch eins werden, dann können wir beten, was wir wollen, und es wird uns widerfahren. Eine gewaltige Verheißung. Es gibt ja noch andere Verheißungen. wo wir uns darauf berufen könnten. Für mich die wichtigste ist in Markus 8, dass wir beten können, was wir wollen. Es wird passieren. Warum passiert denn so wenig? Und das Zweite, was mir auffallen ist bei dem Vers, wenn nur Bedingungen einfacher wären. Es heisst nämlich nicht eins sind, sondern eins werden. Und da drin steckt ein Geheimnis. Und ich denke, das bringe ich auf Schlatte mit. Für eins werden steht nämlich ein griechisches Wort Symphonie. Wenn zwei unter euch symphonieren, das ist eigentlich wörtlich übersetzt, dann wird der Vater im Himmel antworten. Und das Wort Symphonie hat mich ein bisschen in Fahrt gesetzt. Dann habe ich weiter entdeckt, dass das Wort eins werden im Konjunktiv steht. Jetzt müssen wir ein bisschen Grammatik machen. Was ist Konjunktiv? Möglichkeitsform. Also, eins werden in der Möglichkeitsform. Das heisst, es muss nicht so sein, aber es kann sein. Und wir werden merken, aha. Also, es fällt mir nicht schwer, isoliert zu leben, aber irgendwie ist es nicht normal. Vor über einer Woche habe ich die Isolation verloren und jetzt probiere ich wieder normal zu leben. Aber es wird von der Stimme her ein bisschen schwierig sein. Also, das Wort steht als Möglichkeit, eins werden. Was heisst das? Wenn wir eine Gebetsstunde haben, dann sitzen wir nicht zusammen und sagen, für was wollen wir heute beten, und dann tut jeder noch etwas bringen, sondern eins werden heisst, wir sind alle überzeugt von dem, was wir jetzt beten. Was ist denn Einheit? Einheit ist kein Zustand, sondern Prozess. Es kann sein, dass Sie heute eine wunderschöne Einheit in dieser Gemeinde erleben. So soll es eigentlich sein. Und morgen fällt schon alles den Haufen. Morgen ist schon alles kaputt, weil irgendetwas passiert ist, was die Gemeinde durcheinander bringt. Ich denke, Corona impfen oder nicht? Wir sind in Winterthur, im Town Village, sind wir in einer grossen Gemeinde daheim. Da haben wir einen Gemeindeabend gehabt, wo zwei Auftritte sind. Der eine war Corona-Impfgegner und der andere hat sich geimpft lassen. Oh. Wir haben gemerkt, bei dieser Diskussion an diesem Gemeindeabend, wie schwierig das war. Es waren zwei Mitarbeiter, die sind recht hintereinander geraten. Der eine ist 100% überzeugt von der Impfung, der hat sich dreimal impfen lassen. Und der andere 100% gegen die Impfung. In der gleichen Gemeinde Mitarbeiter. Hochinteressant war, wie die miteinander das Gespräch geführt haben. So etwas kann eine Gemeinde durcheinander bringen. Darum sage ich, Einheit ist nie etwas, was wir haben, ein für alle Mal. Einheit heisst, die gemeinsame Überzeugung ist mir wichtiger als meine persönliche. Und jetzt? Was die wieder beschlossen haben in der Gemeindeleitung. Heiner mal, das hätte man doch nicht so sollen machen. Nein, meine Meinung ist die andere. Und dann gibt es Konflikt. Dann gibt es Leute, die sagen, so nicht. Und dann gibt es sogar Leute, die sagen, dann verlassen wir die Gemeinde wieder. Wenn das so ist in dieser Gemeinde, dann will ich nicht mehr dazugehören. Will sie nicht nach ihrer Gegend tanzen. Ich möchte mal ein bisschen genauer anschauen zu der Symphonie. Ich habe hier ein Symphonieorchester, wie ich im Internet gefunden habe. Ein Symphonieorchester hat normalerweise etwa 100 Instrumentalisten. Etwa 100. Letzte Woche, als ich wieder raus aus der Isolation, sind wir ein Konzert besuchen zu Winterthur. Wunderschönes Konzert. Der Matthias Bamert wird 80 das Jahr und ein berühmter Dirigent. Und der hat das Orchester dirigiert. Wunderschön, das zu erleben. Ein Dirigent, der greift ist. Der hat nicht gross da rumgeschwungen, sondern hat nur so. Dann hat er jemanden angeschaut. Und tatsächlich war das Instrument dann dran. Also ein begabter Dirigent, der das sehr gut gemacht hat. Für eine Symphonie braucht es verschiedene Instrumente. Ein Solist kann keine Symphonie spielen. Das geht nur im Konzert. Und in einem Symphoniekonzert gibt es halt verschiedene Instrumente. Da gibt es Laute, Pauke zum Beispiel, Trompete. Als ich noch im Heuberg Orchester gespielt habe, bin ich froh, dass hinten Trompeten waren. Die haben so laut gespielt, dass man meine Fehler nicht gehört hat. Aber ich habe mit Freude habe ich mitgespielt. Dann gibt es Lieslige, Flöte, Violine. Conny spielt ja Flöte, hat da kräftig einmal mitgewirkt. Violine, dann gibt es grosse Orgeln. Wir haben einmal mit dem Heuberg Orchester im St. Johann gespielt, an einer Allianzveranstaltung. Und dann hat Stefan Siegerist die Gelegenheit benutzt und gesagt, da bauen wir aber die Orgeln ein. Und wenn die Orgel heute im St. Johann losgeht, das ist er eben. Und dann gibt es auch ganz unscheinbare. Das ist ein Piccolo, den ich hier drauf habe. Ganz ein kleines Flötchen. Ganz unscheinbar. Ich war mal in einem Konzert in Basel. Ich glaube, es war das 5. Klavierkonzert von Beethoven. Vielleicht sehe ich da während dem Konzert eine Frau in der Mitte des Orchesters, die nichts gemacht hat. Immer da gesessen. Nur da gesessen. Ich dachte, das ist die Dekoration. Für was haben sie sie da reingesetzt? Und 5 Minuten vor Schluss hat die ihr Piccolo für ihr genommen und hat einen Part gespielt. Da hat man aus dem ganzen Orchester raus hat man die gehört. Kleine Flöte. Dann gibt es gediegene. Harfe zum Beispiel, wenn einmal eine Harfe im Einsatz ist. Und dann gibt es viel Gleichige, viel Violine, viel Bläser. Und dann gibt es Soloinstrumente. Dann gibt es alte Instrumente. Stradivari habe ich da mitgebracht, aus dem Jahr 1700. Und neue Instrumente. Das alles gehört zu einem Symphonieorchester. Und jetzt möchte ich das gerne ein bisschen auf die Gemeinde übertragen. Welches Instrument spielen Sie in dieser Gemeinde. Ich habe da mal verschiedene Möglichkeiten. So sieht es schematisch aus, ein Symphonieorchester. Vielleicht sind Sie eine oder einer, der gerne auf die Pauke haut. Das sind die Unangenehmen. Auch wenn der auftritt, dann müssen wir uns wappnen. So gibt es auch in der Gemeinde Leute, die gerne Lärm machen, auf sich aufmerksam machen. Ich bin dann im Fall auch noch da. Oder vielleicht sind sie Trompeten, eben eine, die gut spielt, laut spielt, den Ton angibt. Oder vielleicht sogar eine Posaune, wie es bei der Eroberung von Jericho gebraucht hat. Oder eine Bassgeige. Bassgeige, das sind die, die einen höheren Stuhl brauchen, damit sie oben auch greifen können. Vielleicht sind sie Bassgeige. So, die geben die Grundlage gewissermaßen. Basis ein bisschen. Oder vielleicht sind sie ganz ein kleines Triangel. Wissen Sie, was das ist? Ein Dreieck, das an einem Faden hängt. Und dann muss man hier und da anklicken. Gehört man fast nicht. Fast nicht. Aber es ist nötig. An dieser Stelle ist es nötig. Vielleicht sind Sie aber ein Xylophon, ein unheimlich wertvolles Instrument mit den verschiedensten Tasten, die man dann bedienen muss. Vielleicht sind sie eine Harfe, etwas Gediges. Etwas, wo man aufpassen muss, wie man die Person anpackt. Weil sie vielleicht sehr empfindsam ist. Oder vielleicht sind sie eine Flöte. Eine Flöte, die Querflöte ist. Oder eben auch eine Blockflöte. Vielleicht sind sie eine Geige. Vielleicht würden Sie sogar gerne erste Geige spielen. Die erste Geige, die ist immer die links vom Dirigent. Ich komme nachher noch drauf. Das hat eine ganz besondere Aufgabe. Oder vielleicht würden Sie gerne Dirigent sein. Dirigentin. Ich möchte gerne sagen, wo es durchgeht. Paulus sagt, dass niemand in der Gemeinde Jesu keine Gabe hat. Also ich behaupte, sie müssen das Instrument von denen da vorne können spielen, aber sie haben Gaben, wo man sollen in der Gemeinde einsetzen. Frage, wo sie sollten mit heine heute: Wo sind denn meine Gaben? Was ist die Stärke von mir? Vielleicht auch die Schwäche von mir? Welches Instrument spiele ich? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Für ein Symphonieorchester ist es unheimlich wichtig, dass man aufeinander abgestimmt ist. In dem Konzert, das wir letzte Woche besucht haben, zu Winterthur, war wieder typisch, kurz bevor es losgegangen ist, so ungefähr 7:58, hat Oboe plötzlich ein A gegeben. Oboe ist das Instrument mit dem klarsten Ton und auch sehr zuverlässig. Die gibt es an, dann steht der Konzertmeister, das ist die erste Geige, steht auf, nimmt das an, auf seine Geige, und dann kommen alle dran, dass alle das gleiche A haben. Der gleiche Ton, haargenau der gleiche Ton. Es gibt bei der Geige zwei verschiedene Möglichkeiten, um den Ton zu stimmen. Das eine sind die Wirbel, die sechs hinten, vier. Die vier Wirbel, die man einfach mal grob einstellt. Und dann hat es vorne, dort, wo der Geigenbogen läuft, dort hat es noch vier kleine Schräubli, die man ganz fein einstellen kann. So muss jedes Instrument abgestimmt sein. Das ist das, was ich gesagt habe. Und dann spielen wir, und zwar nicht jeder, wie er will, sondern nach Noten. Vor dem Konzert, das ich erwähnt habe, war ein riesiger Durcheinander, so etwa um die Viertel vor, 7:50. Ein riesiger Durcheinander an Instrumenten, das jeder noch mal geübt hat. Aber dann kam der Moment, gekommen, wo der Dirigent auftritt. Doch, er kommt dann von der Seite rein, wird klatscht, jetzt ist er da, jetzt kann es losgehen. Und dann ist fertig lustig. Dann spielen wir nach Noten. So, wie es der Komponist hat wollen. Ich habe da Seite 1 von der 6. Symphonie von Beethoven einmal mitgebracht. Das sind nur ein paar Texte, wo aber alle Instrumente aufgeführt sind, die da die Noten spielen. Also, man muss nach Noten spielen. Was sind denn unsere Noten? Kann ich einfach sagen, was in dieser Gemeinde gilt oder nicht? Unsere Noten sind logischerweise die Bibel, die sagt, wo es durchgeht. Und je besser sich eine Gemeinde nach der Bibel hält, desto besser geht es miteinander. Einsatz nach Noten. Unsere Noten sind die Bibel. Dann kommt der Dirigent und jetzt wird es heikel. Vielleicht gibt es verschiedene in der Gemeinde, die gerne auch Dirigent sein würden. Wer ist denn der Dirigent? Sie sagen mir als Gläubige natürlich, ja, logisch, Jesus. Und das ist auch richtig so. Zunächst einmal, er ist das Haupt der Chrischona-Gemeinde in Schlaten. Das ist nicht irgendein Mensch, sondern es ist Jesus. Er sagt, wo es durchgeht. Aber Jesus ist ja weit weg. Und sehr oft täuschen wir uns in unserer Auffassung, das könnte doch von Jesus sein. Ich kann mich erinnern, als ich schon ein Direktor war, da ist eine Frau zu mir gekommen und gesagt, eine junge, ledige Frau, Studentin, jetzt hat mich schon der Dritte gefragt, ob er heiraten will. Gott hat ihm das gesagt. Ja, und jetzt die arme Frau. Der eine kommt mit Überzeugung, Gott hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Und sie findet, ja, das wäre noch etwas. Und dann kommt gleich der Nächste und sagt das Gleiche. Also wir hören wir auf das, was Jesus mit unserer Gemeinde will. Wie sagt er der Gemeinde da, wo es durchgeht? Und darum bin ich auf eine zweite Möglichkeit gekommen. Das ist die Gemeindeleitung. Gemeindeleitung, das ist die delegierte Verantwortung. Jesus hat die Gemeinde, der Gemeindeleiter gegeben, wo sie sollen führen. Der Paulus, kaum hat er neue Gemeinde gegründet auf der ersten Missionsreise, hat er bereits Älteste eingesetzt, die sagen, da durchgeht es. Jetzt, wenn wir bei den Geistesgaben gehen schauen, dann finden wir zwei verschiedene Begriffe für Leiten. Der eine Begriff ist Kybernau. Kybernetik kommt von dort her. Der Kybernetiker, der hat ein Ziel und steuert schnurstracks auf das Ziel zu. Also mit dem Bild gesprochen, wenn ein Schiff zu Hamburg aus dem Hafen läuft, dann braucht es einen, der weiss, ich muss dafür sorgen, dass das Schiff auf New York kommt. Der kümmert sich nicht um Passagier, er kümmert sich nur um die Richtung. Das ist der Weg, den müssen wir gehen. Das ist Kybernau. Und dann gibt es ein zweites Wort, Proistemie. Das ist das Leiten, wo man sich für die einzelnen Leute in der Gemeinde interessiert. Was nützt es, wenn ich zu New York komme und es sind ein paar Passagiere über Bord gegangen? Vielleicht war es ein Sturm. Vielleicht war es schlimm auf dieser Reise. Da braucht es einen, der für die Leute zuständig ist. Und die Gemeindeleitung tut gut daran, wenn sie neue Leute suchen, dass sie nach diesen Kriterien suchen. Wir brauchen einen, der sagt, da geht es durch. Wir brauchen einen oder eine, der da ist für die Leute. Unser Schwiegersohn, der in Schaffhausen mal Prediger war, Heini Schaffner, der hat eine neue Stelle wählen. Der hat Krishona sich zur Verfügung gestellt und Krishona hat gesagt, wir haben nichts für dich. Er hat gesagt, ich will nicht allein Prediger sein, sondern ich will die zusammen mit den anderen zusammenarbeiten. Und dann hat er halt seine Unterlagen der FEG zur Verfügung gestellt und die hat sofort gekommen, von Fischper. Wir brauchen einen, wie du bist. Heini und seine Frau, Astrid, unsere Tochter, die haben die Gabe, um Leute ernst zu nehmen und mit ihnen Kontakt zu suchen. Der vorher war, der Dani Rohner, das war ein Stratege. Der hat die Gemeinde 12, 13 Jahre in einer wunderbaren Art geführt. Die Gemeinde ist gewachsen, man konnte bauen und so weiter. Also sehr ein begabter Mann, aber er war nicht der, der jetzt auf die Leute zugegangen wäre. Und darum haben sie den Heini gesucht und haben ihn gefunden. Und hat angefangen. Und plötzlich sagt der andere, der schon da war, du, wir arbeiten so gut zusammen, könnten wir nicht die Gemeinde fragen, ob wir beide Prediger werden können. Von 100 auf 200%. Dann haben sie das in einer Gemeindeversammlung gemacht. Und siehe da, die Gemeinde hat fast einstimmig Ja gesagt. Und das Budget stimmt immer noch. Nach Jahren, jetzt 5, 6 Jahre, arbeiten sie zusammen, ausgezeichnet. Ich habe beide separat gefragt, du, geht das mit dem Heini? Oder du, geht das mit dem Dani? Beide haben gesagt, jawohl. Wir haben schon Sträuße ausgefochten miteinander, aber wir haben uns wieder gefunden. Also es braucht beides. Es braucht Leute, die den Kurs angehen und es braucht Leute, die dafür sorgen, dass noch alle an Bord sind. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, der Prediger. Der Prediger als Dirigent. Und das ist unter Umständen heikel. Je nachdem, wer Prediger ist, ist er einseitig begabt, logischerweise. Und ist er fähig, mit den anderen in der Gemeindeleitung zusammen zu arbeiten. Das ist der entscheidende Punkt. Übrigens, wenn man neu in eine Gemeinde kommt, von außen vielleicht, vielleicht von einer anderen Gemeinde, dann nachher ist es wichtig, dass man lernt, aufeinander abzustimmen. Nicht einfach sagen, so, jetzt bin ich da und jetzt müssen es alle so denken, wie ich in der letzten Gemeinde gesehen habe. Es gibt so Leute, die sind so unangenehm. Man ist dankbar, endlich haben wir wieder mal etwas Neues. Und dann entpuppt sich der als ein Tyrann. Sie merken vielleicht aus dem, was ich gesagt habe, die Gemeindeleitung ist für mich das wichtigste Gremium in einer Gemeinde. Wenn sie der Gemeindeleitung klappt, dann kann in der Gemeinde sehr viel zu unteropsi gehen. Wenn die Gemeindeleitung eins ist und miteinander vorwärts zücht, dann ist keine Gefahr. Und darum ist es sehr wichtig, wer finden wir als Nächste. Dann kommt das Üben. Das Unangenehme. Daheim üben, ja, da merkt ja niemand, ob ich geübt habe oder nicht. Und einer im Heuberg-Orchester hat mir gesagt, weisst, ich übe nie. Mein Üben ist halt so Orchester, wenn wir Probe haben. Das ist nichts. Wir müssen üben und üben und nochmal üben. Sogar die grossen Künstler üben stundenlang an ihrem Klavier oder was es denn immer ist. Jeder für sich und dann gemeinsam. Gemeinsam, wo der Dirigent sagt, wo es im Orchester durchgeht. Ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen, wo es um die Moldau gegangen ist, vom Smetana. Da haben sie eine Doppelsendung gemacht. Der erste Teil war, sie haben gezeigt, wie sie üben miteinander. Und der zweite Teil war, dann haben sie gezeigt, was rausgekommen ist, wie das Konzert war. Der Dirigent war hemdsärmelig da, gehockt, nicht immer gestanden, und der hat dann eine Leviten gelesen. Nochmal, bitte nochmal die Stelle von Takt 44 an, nochmal und nochmal und nochmal, bis es gesessen ist. Ich habe mir überlegt, einmal, das sind doch Profi. Das sind Leute, die können es doch einfach. Nein, die können es nicht. Sie müssen miteinander üben. Jeder für sich und gemeinsam. Das Konzert selber, das sie dann nachher gezeigt haben, war wunderschön. Und man hat natürlich gehört auf den Tag 44. Nimmt mir jetzt Wunder, wie es jetzt tönt, ob sie es wirklich kapiert haben. Aber es geht nie ohne Panne ab. Ich habe mal eine Radiosendung gehört, wo sie das gleiche Musikstück von verschiedenen Interpreten angeschaut haben. Und zwar Kenner, Könner. Die haben zuerst ein Musikstück gehört und haben dann nachher diskutiert, was ist jetzt da gut gewesen, was ist nicht gut gewesen. Dann ist das nächste Musikstück gekommen und da haben sie gesagt, ja, aber an dieser Stelle ist dann das erste viel besser gewesen. Die haben Sachen gehört, die ich nie höre. Ich bin auch überzeugt, dass das Konzert, das wir letzten Donnerstag gehört haben, das Winterthur, da hat es Fehler drin gehabt. Aber ich habe nichts gehört. Das sind nur die, die Bescheid wissen, wie ist es denn. Und mein letzter Punkt heisst, je besser das Orchester ist, desto mehr Zuhörer kommen. Gute Orchester müssen nicht gross Werbung machen. Nehmen wir die Wiener Philharmoniker, die einmal das Neujahrskonzert spielen. Immer am Neujahr, so um Mittagszeit herum. Die haben so einen berühmten Namen, dann können sie einmal spielen und die Leute kommen. Oder der André Rieu. Der fliegt die ganze Welt umeinander mit seinen Instrumentalisten. Und wo die auftreten, die müssen Werbung machen. Das ist voll. Merken Sie, wo ich raus will. Je besser wir miteinander fahren, je besser wir aufeinander abgestimmt sind, desto mehr haben wir Publikum. Desto mehr kommt Krishna Schlaten ein Namen über, ein Geheimtipp, wo man weitergibt. Du, wenn du mal Hilfe brauchst, dann musst du dorthin. Da bleibst du nie allein. Die schauen für dich. Und wenn du ein Problem hast, dann haben die Seelsorgerinnen, Seelsorger, wo du kannst hin und es geht wieder. Je besser ein Orchester, desto mehr Zuhörer kommen. Ich erinnere nochmal an das, was ich am Anfang gesagt habe. Die Symphonie, wo Jesus davon redet, wenn zwei unter euch eins werden, so können sie bitten, was sie wollen, und es wird ihnen widerfahren. Die Symphonie steht im Konjunktiv. Mit anderen Worten, jedes einzelne von uns ist jetzt gefragt, will ich mitmachen oder nicht? Bin ich zufrieden, wenn ich einfach eine rechte Predigt habe, aber sonst lässt man mich bitte in Ruhe? Oder will ich gern mein Instrument, meine Möglichkeiten, meine Gaben in die Gemeinde einbringen? Auch wenn es Zeit kostet, auch wenn es Kraft kostet. Symphonie im Konjunktiv heisst, es ist möglich, wenn alle mitmachen. Das ist meine Einladung. Meine Einladung an jedes Einzelne, der jetzt seit Morgen da das mitgehört hat. Den Mut nicht aufgeben. Vorwärts machen und dem Herrn zutrauen, dass er noch viel Schönes mit der Gemeinde vorhat. Was wäre doch, wenn Krishna Schlaten zu klein würde. Jetzt sagen sie mir natürlich, ja, ja, der ritt von auswärts. Wir sind in einem Dorf und da kennt jeder die Idee. Das ist kein Argument. Wenn Gott anfängt, uns zu brauchen im grösseren Stil, dann wird es Leute haben, die Bedürfnisse anmelden und kommen. Ich will noch beten. Herr, wir danken dir für deine Geduld, die du hast mit uns. Es ist unerhört, wie viel du einsetzt, damit wir den Weg finden. Herr, wir danken dir, dass du an der Arbeit bist, auch hier in der Kishona-Gemeinde in Schlaten. Und du möchtest, dass Menschen durch die Gemeinde zu dir finden. Dass Menschen hier gesegnet werden und von dir gebraucht werden. Herr, schenk du dir Gnade, die wir brauchen, wenn wir es einfach selber nicht schaffen. Red du selber weiter zu uns. Amen.